ARD.
Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Route raus, der Spaß beginnt. Der Angel-Podcast mit Heinz und
Horst.
Horst sitzt neben mir hier auf der Couch und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil bei Horst ist das Knie so ein bisschen dick. Ne? Horst, was ist los?
Ja, du, ich hatte jetzt noch Probleme mit meinem Knie und habe das mal lokalisieren lassen und der Arzt meinte, ich müsste irgendwann mich mit den Gedanken beschäftigen, Neues zu haben. Habe ich in meinem Terminkalender geguckt, im Winter können wir uns noch mal drüber unterhalten, habe ich ihm gesagt.
Aber du hast nicht gesagt, welches Jahr, ne? Ja, Spaß beiseite. Horst ist ja über das Jahr gesehen immer ständig unterwegs und er ist meistens in Norwegen, Horst. Und du bist ja in der Anglerszene so bekannt als der Norwegen-Experte. Wenn wir auf Angelmessen sind, es gibt ein Norweger-Treffen in Berlin, dann wirst du immer angesteuert und gibst den Leuten gute Ratschläge, was sie für einen Angelurlaub in Norwegen mitnehmen können. Seit wann bist du denn in Norwegen eigentlich unterwegs gewesen?
Ich bin ja schon als junger Mann zur See gefahren und habe dann schon in Norwegen geangelt. Nicht? Und dann bin ich natürlich ein paar Jahre lang an Land gewesen und habe dann eben Familie gegründet und aufgebaut. Und dann irgendwann kam dieser Norwegen-Tourismus, als es eigentlich richtig, richtig toll ist das eigentlich geworden, nachdem wir praktisch bei uns dieses Fangverbot gekriegt haben für die Ostsee, also immer weniger fangen durften, der Dorschbestand immer weniger wurde, was so dieser Norwegen-Tourismus ist in den letzten Jahren geboomt. Das ist also ein Wahnsinn, wie viel Angler jedes Jahr sich auf dem Weg da in den Norden machen. Und komischerweise, ich habe schon immer gedacht, weil so dieses Norwegen, wer einmal da war und ihm hat es gefallen, hat auch Glück mit dem Wetter, das kann süchtig machen.
Das stimmt, mich hat das auch schon süchtig gemacht. Ich war das erste Mal mit 19 Jahren da. Das war 1979 und dann haben wir uns da mit einer Gruppe getroffen und haben gesagt, so, wir machen das jetzt alle 10 Jahre. Und dann waren wir 89 wieder da und da habe ich mal so ein Heft mitgebracht. Guck dir das mal an, Norwegen Trip, so ein kleines Heftchen. Da sind Fotos drin. Wir waren da am Førdefjord, waren wir. Und guck mal, hier ist so die Fischstrecke, die wir gefangen haben. Das ist ein Foto, jede Menge Makrelen. Rotbarsch ist dabei. Ich glaube, eine Meerforelle liegt da auch. Das ist ein Lenk da oben, ne?
Ja, das ist ein Lenk.
Also wir haben damals schon gut gefangen und was interessant war, als wir damals am Fjord waren, da sind damals schon jede Menge überall Lachsfarmen gewesen in Norwegen. Ne? Also das ist ja fast in jedem Fjord ist eine Lachszucht.
Mittlerweile auch, ne? Überall da, wo eine gewisse Strömung ist, sind mittlerweile Lachsfarmen. Die verdienen ja mit den Lachsen anscheinend mehr Geld als mit der Ölförderung mittlerweile in Norwegen.
Ja, aber interessant ist auch, was wir damals so bezahlt haben. Wir kommen gleich nochmal zu den Angeltouren, die angeboten werden. Guck mal, wir haben hier, das hat ein Freund von mir gebucht, wir waren mit 5 Leuten da. Wir haben für das Haus, guck mal hier, 3 Wochen waren wir da, haben wir 1.100 Mark D-Mark bezahlt. Nur fürs Haus. Ja. Das ist ein altes Haus gewesen. Ich zeige dir mal das Foto. Da Schafherde war auch. Ich habe hier so ein kleines Fotoalbum. Da ist so ein altes Haus, aber wir hatten jeder ein Zimmer. Das war gemütlich und der Fjord war direkt vor der Haustür.
Ihr hattet schon Einzelzimmer?
Wir hatten damals schon Einzelzimmer.
Die ersten Jahre, die ich in Norwegen gewesen bin, da haben wir mit 4 Mann in einem Raum geschlafen. Und das Komische, die Norweger hatten nie Schränke. Es wurden überall Nägel in die Wand gehauen, weil du nie wusstest, wo du dein Zeug hinhängen solltest.
Nee, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wir waren das erste Mal, als ich da war, 79, im Amsonjefjord, am Finnafjord, das ist so ein kleiner Nebenfjord, Balestrand gibt es ja da. Und da hatten wir die Toilette, die war in der Scheune, da mussten wir einmal über eine kleine Straße rübergehen. Die Zeiten haben sich auch geändert.
Ne? Also wirklich, was in den letzten Jahren, Heinz, haben die alle nachgerüstet. Also wie gesagt, ich kenne ja auch die Anfangszeiten. Da haben wir wirklich in einfachen Holzhütten gelegt, haben da mit 4 Mann zusammen in einem Raum geschlafen oder zu zweit zumindest den Luxus in Einzelzimmer. Das haben wir eigentlich erst die letzten Jahre.
Ja, aber dass wir uns jetzt hier über Norwegen unterhalten, hat auch einen ganz aktuellen Grund. Denn es gibt neue Angelregeln. Ne?
Ja.
Seit August und zwar gibt es die, ich habe mir das mal ausgedruckt hier, die Exportquoten und Dokumentationspflichten für Angler werden verschärft. Das heißt, bisher ist es ja so, dass 18 Kilo Fischfilet durften ausgeführt werden. Ab nächstes Jahr ist es so maximal 15 Kilo pro Person und Touristen dürfen nur 2-mal im Jahr ausführen.
Ja, Heinz, guck mal, diese ganze Geschichte, die ist ja schon ewig hochgekocht. Also das ist ja ein Politikum in Norwegen, da gibt es genau wie bei uns Befürworter und Gegner. Einige führen den Tourismus sind und einige sagen, die Gäste fangen uns so viele Fische weg und so. Und dann hat die Politik das immer vor sich hingeschoben, denn im letzten Jahr gab es ja schon Gerüchte, komplettes Fangverbot, überhaupt keine Fische mehr exportieren. Und alle, die da mit den Reisen zu tun hatten und ihr Geld damit verdienen, die hatten Bedenken, bleiben die Gäste weg. Und jetzt sind einfach Nägel mit Köpfen gemacht worden. Jeder weiß, woran er ist. Und ich persönlich, für mich persönlich ist das kein großer Einschnitt. Aber natürlich muss man damit fertig werden. Ja. Man muss das natürlich umsetzen.
Ja, was auch neu beschlossen wurde, zum Beispiel, es muss eine Fangmeldung abgegeben werden. Ab August 25 eine tägliche Fangmeldung für die Angelcamps und Tourismusanbieter ist verpflichtend. Und dies soll helfen, die Fischbestände besser überwachen und schützen zu können. Und ein Mindestalter, es wird ein Mindestalter von 12 Jahren eingeführt, um die Exportquote nutzen zu dürfen. Dies betrifft insbesondere jüngere Angler mit ihren Familien. Also Dokumentationspflicht, Fangmeldung und Angelcamps.
Aber das hat es ja auch schon gegeben, Heinz. Also du konntest ja nur noch in einer registrierten Anlage, durftest du ja Fische exportieren, eben noch bisher. Die 18 Kilo, die galten ja noch in diesem Jahr, gelten die ja auch noch. Also die Leute, die jetzt da nach Norwegen fahren, können nach wie vor ihre 18 Kilo mitnehmen und konnten sich dann eben darauf einstellen, dass sie im nächsten Jahr 15 Kilo mitnehmen dürfen. Und ich finde, gerade für die Leute, die nach Südnorwegen fahren, sind die oft Familien, wo dann die Frau dabei ist, der vielleicht etwas ältere Sohn, dann sind das schon 3 Personen, dann dürften die theoretisch 45 Kilo Filet mitnehmen mit 3 Personen. Also Heinz, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Familie 45 Kilo Fischfilet für sich allein verbraucht im Jahr.
Es sei denn, es ist eine ganz große Familie und die versorgt die Nachbarn noch mit, aber das ist ja auch nicht gestattet.
Ja, ich meine, es gibt ja tatsächlich, das muss man ja offen ansprechen, diese sogenannten Fleischmacher, Heinz, die ja auch immer, sich mal sagen, illegal mehr Fisch mitgenommen haben, als erlaubt werden. Das kam ja immer wieder, steht in der Presse, wieder eine Truppe erwischt worden mit zu viel Fisch. Die wurden streng bestraft. Du weißt ja, Heinz, es gab ja diesen Massentourismus nach Norwegen, wo die Leute ausgebaute Anhänger hatten mit Kühllaster oben drauf und haben jede Menge Fisch, dass da eine Regelung drauf muss. Also da habe ich volles Verständnis für.
Ja, Horst, du warst, ich habe das gesagt, du bist mehrmals im Jahr in Norwegen in unterschiedlichen Angelcamps, auch für einen Reiseanbieter guckst du da, betreust die Gäste. Du warst jetzt 3 Wochen am stärksten Gezeitenstrom der Welt, am Salzstrom. Beschreib mal, was ist das da für eine Landschaft, was wird da gefangen?
Naja, Heinz, also wie gesagt, der normale Norwegen-Tourist fängt ja in der Regel im Süden an und dann immer die Fische ziehen, weil es wahrscheinlich das kalte Wasser ist, immer weiter nach dem Norden. Jeder Norwegen-Angler träumt davon, einen Heilbutt zu fangen, nicht? Und die Reviere nördlich von Hitra, da gibt es auch immer mehr Heilbutte und eben da, an dem Salzstrom ist es so, du hast eine relativ entspannte Anreise, du kannst entweder mit dem eigenen PKW anreisen oder mit dem Flieger, landest in Bodø, wirst dann da abgeholt, ist alles toll organisiert, du bist innerhalb von 20 Minuten am Camp und im Camp gibt's alles, du kannst quasi, ich sage mal, mit Kamm und Spiegel anreisen, alles, was du zum Angeln benötigst, könntest du jetzt da erwerben, du kriegst da einen Floater, du kriegst da einen Angelstock, du kannst ein Angelgerät kriegen, also du kannst einfach als Tourist dahin fahren und hast alle Möglichkeiten, deinem Hobby zu frönen, auf guten, seetüchtigen Boden. Das macht eben den Reiz dieses Reviers aus. Alle anderen Reviere in Norwegen, also ob du unten im Süden in Trekte, wo wir ja auch schon mal waren, oder weiter ganz oben am Nordkap oder am Nordskin bist, mittlerweile sind diese Anlagen alle top ausgerüstet und du hast eben alle Möglichkeiten, da deinen Fisch zu freuen. Und gerade am Salzstrom, weißt du, da wo ich jetzt die 3 Wochen war, hast du den großen Vorteil, dass du bei jeder Wetterlage, guck mal, der Wind ist ja der Feind des Anglers, also wenn der Wind nicht zulässt, dass du rausfahren kannst, dann sitzt du natürlich auf der Bude und kommst nicht raus. Und am Salzstrom findest du immer ein windgeschütztes Plätzchen, wo du nach wie vor deine Fische fangen kannst.
Du hast eben einen Fachbegriff gebraucht, einen sogenannten Floater sollte man mitnehmen. Das ist so eine Art Anzug.
Das ist eine Schwimmhilfe, Heinz. Also das ist ein wind- und wasserdichter Anzug, der eine Schwimmhilfe ist. Also der praktisch das Überleben, falls du aus dem Board gehst, schwimmst du den Augenblick drin. Also der ersetzt nicht eine Rettungsweste, aber es ist ein Flotationsanzug, der dir erlaubt, eine gewisse Zeit im Wasser zu treiben, bis man dich aufpickt und verleiht, ich sag immer, ganz scherzhaft gesagt, verlängert nur das Leiden.
Ja, Horst, das wollen wir nicht hoffen, dass das Leiden verlängert wird oder dass man schnell gerettet wird, wenn man über Bord geht. Ist natürlich Vorschrift, auch wenn wir zum Beispiel bei Dreharbeiten sind, dass wir immer eine Schwimmweste tragen, weil kann natürlich passieren, dass man mal außenbords geht. Salzstraum warst du gerade, du kennst aber auch andere Reviere. Es gibt also das Fjord Norwegen, es gibt Offshore, also an der Küste direkt, es gibt Seen, Fjorde, es gibt Lachsflüsse, jede Menge. Was ist das Besondere, was würdest du sagen, was zeichnet Norwegen als Angelrevier aus?
Einmal die Natur. Nee, also ich meine, also in der Regel sind das ja Männertouren und du fährst mit Gleichgesinnten, so wie du damals mit deinen Studienfreunden da hochfährst, weißt du, und das sind eben Gleichgesinnte, die sich dann eine Woche Urlaub gönnen. Weißt du, und das, wie gesagt, meistens ist das eine reine Männerwirtschaft. Also ich bin jetzt 3 Wochen in Norwegen gewesen, Heinz, und mein Bett ist nicht einmal gemacht worden. Ich bin abends oder morgens wieder so eingestiegen, wie ich rausgestiegen bin. Weißt du, zu Hause wäre das unmöglich. Und so Dinge, weißt du, viele rasieren sich dann auch die Tage nicht, genießen einfach die Freiheit, die Natur und die Möglichkeiten, da eben Fische zu fangen. Guck mal, wir sitzen jetzt hier, weißt du, und zeichnen auf, und ich bin aber in Gedanken schon wieder in Norwegen, denn Montag früh fliege ich schon wieder nach Norwegen. Da fliege ich in die Region Froja, Hydra. Das ist so das Mallorca des deutschen Anglers. Da treffen sich jedes Jahr Tausende von Anglern. Das ist relativ leicht zu erreichen. Also wenn du mit der Fähre bis Oslo fährst, dann bist du innerhalb in 12 Stunden mit deinem Auto da oben und kannst natürlich, wenn du mit dem eigenen PKW anreist, alles das mitnehmen, was du brauchst. Denn die meisten Angler sind ja Selbstversorger. Wir essen dann natürlich die ganze Woche überwiegend Fisch und alles andere nimmst du dann von Deutschland mit. Also trotzdem lebt ja auch der Kaufmannshandel. Guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Salztraum sprechen, da hält der Bus bei der Anreise bei einem Lebensmittelgroßhändler und da decken sich die Leute komplett ein. Nicht? Mhm. Und da wird alles gekauft, was du für die Woche brauchst, und das ist also natürlich auch ein Wirtschaftszweig für die Norweger.
Wie oft bist du im Jahr in Norwegen so?
Dieses Jahr 6-mal.
6-mal in Norwegen. Du könntest ja auch mal Nein sagen, aber es ist schon bald wie eine Sucht für dich, oder?
Naja, es sind so Sachzwänge, Heinz. Guck mal, ich arbeite ja auch mit dem Angelreisenanbieter zusammen und der hat jetzt eine neue Anlage, die er gerne vorstellen möchte, und heutzutage, was weißt du, mit YouTube und Videos und ähnliches, da wird dann eben eine Woche gedreht. Wichtig ist, dass du in der Woche gutes Wetter hast und ein paar schöne Fische fängst, dann hast du meistens Geschichte im Kasten.
Hm. Ja, ich habe das gesagt, wir waren schon häufiger auf Angelmessen und da kommen denn die Leute, kommen auch einige Greenhorns, die das erste Mal nach Norwegen fahren, die wollen sich dann beraten lassen. Also Norwegen fängt an mit der Vorbereitung, Angelgerät, Ausrüstung, du hast gesagt, Floater, also Anzug muss man dabei haben. Was würdest du einem sagen, der sagt, Mensch, Norwegen, ich habe da schon Horst Hennings Videos gesehen, ich muss da unbedingt hin. Was braucht man als Ausrüstung, so Standardausrüstung?
Ja, Standardausrüstung, sage ich immer, es reichen eigentlich 2 Routen. Du brauchst eine stabile Bootsroute und eine etwas leichtere Wurfroute. Weißt du, gerade mittlerweile ist der Sportfisch Nummer 1 ist in Norwegen der Pollack. Auch da sind die Dorschbestände rückgängig. Also es ist nicht so, dass sie die Dorsche von alleine ins Boot springen. Mal früher sind wir alle klassisch nach Norwegen gefahren mit unseren schweren Pilgern, haben am Grund rumgehakt, alle was abgerissen, waren bewaffnet, weißt du, wie als wenn wir irgendwo in den Krieg ziehen wollten. Das ist heute, hat sich komplett verändert. Weißt du, die Leute haben heute eine stabile Bootsroute, in der Regel mit einer Multirolle. Eine Multirolle ist ja eine Rolle, die hängt an der Route ist, was so die direkte Übersetzung hat. Eine Stationärrolle hat ja immer diesen 90-Grad-Bogen, dass ich nur einmal einen Knick mache, aber auch eine stabile Stationärrolle genügt, um da diesen Fischen zu Leibe zu rücken, weißt du, und dann eben eine Wurfroute, mit der du dann auch mal gezielt auf Pollack, auf Dorsch und ähnliches angeln kannst. Das natürlich, das Gerät muss sehr stabil sein, also immer dem Fisch angepasst. Also ich sag so mal, man spricht gerade in Anglerkreisen oft so von 20 bis 30 Lips, also so eine 400 bis 600 oder auch 700 Gramm Rute, die das Wurfgewicht trägt, die wäre als Bootrute sehr geeignet. Und dann kannst du eigentlich deine normale Hechtrute nehmen, die so ein Wurfgewicht von 80 bis 150 oder 100 bis 200 Gramm hat. Die normalen Pilkruten, die du ja auch noch kennst von der Ostsee, die kannst du dann als Wurfrute einsetzen. Wer es etwas feiner macht, nimmt eine leichtere. Aber das genügt in der Regel. Also du, und dann haben wir heute die Rollen in der Regel mit geflochtener Schnur bespult. Also nicht mehr diese monofile Schnur, die dicke, die wir früher hatten, sondern die dünn geflochtenen Schnüre. Und die haben weniger Auftrieb. Und du kannst mit diesen dünnen Schnüren, ich sage mal so eine 24er, also Millimeter starke Schnur, ist vollkommen ausreichend für Norwegen. Bloß das Gerät muss eben stabil und solide und sollte salzfest sein.
Also 0,24 Millimeter, ne?
Ja, genau.
Ja. Was muss man dann ungefähr hinlegen für so eine Angelausrüstung, also so eine Rolle und eine Rute, Schnur? Es gibt ja sogar Reiserouten, die kann man ganz klein zusammenstecken, die kann man in den Koffer reintun. Ja,
ich persönlich fliege die letzten Jahre, weil ich sehr viel mit dem Flieger fliege, habe nur noch Reiserouten. Früher hatte man immer Angst vor diesen mehrgeteilten Reiserouten, dass die instabil sind. Das ist heute nicht mehr der Fall. Also ich habe jetzt seit gefühlt 15 Jahren nur noch Reiserouten, mit denen ich alles abdecke, was mich in Norwegen erwartet.
Wie klein sind die denn ungefähr?
Also das in den Koffer packen. Also die haben also so zwischen 70 und 80 Zentimeter sind die einzelnen Teile, je nachdem wie lang sind. Meistens bestehen die aus drei Teilen. Du brauchst ja nicht so eine lange Rute, Heinz. Du fährst ja mit relativ kurzen Routen vom Boot, weil du eigentlich mit der schweren Route, also mit der Bootsroute, lässt du eigentlich nur ab. Und der Kardinalfehler, Heinz, den immer wieder die meisten Norwegenfahrer machen, die das erste Mal hinfahren, die kennen das hier von früher, von der Ostsee, von Pilgen oder ähnliches. Die haken immer am Grund rum. Du musst in Norwegen die Wassersäule durchdrehen. Also du musst dann Köder zum Grund lassen und dann langsam wieder hochdrehen. Die Fische stehen oft im Mittelwasser und auch über dem Grund. Das ist eigentlich so das Geheimnis der Norwegen-Angelei.
Wir haben ja schon einige Reviere in Norwegen uns angeschaut. Wir haben da zwei Folgen gedreht. Wir waren am Lachsfluss mit Horst Rubersch zusammen, an der Mandalselva. Da haben wir auf Lachs geangelt. Wir waren in Nähe von Bergen. Da haben wir Lenk geangelt und auch Bachforellen gefangen, Brown Trouts in so einem kleinen Gebirgssee. Was würdest du sagen, was ist der Reiz? Du hast es angedeutet, jeder will den Heilbutt fangen. Was ist denn ein gutes Revier für ein Heilbutt, wenn man sagt, man möchte gerne? Wo muss man dann hin?
Ja, wie gesagt, Heinz, ich sage alles, also mittlerweile ist der Heilbuttbestand in Norwegen gesichert. Also die fangen immer wieder, die Leute fangen viele Heilbutte. Jetzt ist eigentlich gar kein Problem. Ganz sicheres Revier ist natürlich der Salztraum oder oben Havøysund und so. Das sind so Spitzenreviere. Aber selbst auf Hytra, das ja natürlich von vielen Anglern aufgesucht wird, werden immer wieder Heilbutte gefangen. Nicht, aber wenn du jetzt absolut sicher sein willst, einen Heilbutt zu fangen, dann solltest du nördlich von Hytra fahren, also ein bisschen weiter im Norden. Da hast du die Chance, wirklich einen Heilbutt zu fangen, wenn man die Technik beherrscht. Denn dieses Heilbuttangeln, Heinz, kann auch eine Fleißgeschichte sein. Du brauchst zum Heilbuttangeln, wenn du jetzt gezielt auf Heilbuttangeln willst, Drift. Das heißt, das Boot muss treiben. Mhm. Entweder hast du Winddrift, dass das Boot vom Wind getrieben wird, oder eben Ebb oder Flutstrom. Ne? Mhm. Und dann lässt du deinen Köder nur praktisch bis zum Grund runtersacken, in der Regel so etwas größere Gummifische, und die leierst du dann hoch. Also richtig langsam, also nicht schnell, sondern ganz langsam kurbelst du diese Fische durch die gesamte Wassersäule, bis du den Fisch siehst. Wenn du dann, manchmal kommt ein Heilbutt hinterher, da siehst du den schon, oder du lässt ihn wieder absacken und musst dann natürlich meistens an sandigen Stecken, also da, wo Sand ist, sind in der Regel auch Butt. Das sind ja nichts anderes als große Schollen, Heinz.
Also du brauchst aber auch schon, sag mal, revierkundige Guides vor Ort, die sich ein bisschen auskennen. Du kennst dich aus, du hast Karten, so einen Kartenplotter, und fährst dann sandige Stellen an.
Heinz, also bevor die Urlaubsreise geht, kriegst du ja von deinem Reiseanbieter Unterlagen. Ja. Und dann guckst du dir das Revier an, und heute mit Google Maps oder sonst was alles sind die Seekarten ja so genau, da guckst du, du musst wissen, jedes Hindernis im Wasser bringt Fisch. Also jeder Unterwasserberg oder jede sandige Rinne, das guckst du dir vorher an, du guckst die Seekarte an, dann ist natürlich vor Ort der Vermieter, der dir dann ein paar Tipps geben kann. Der sagt dann, bei der Tonne oder bei der Tonne, da ist ein Unterwasserberg. Und dann siehst du ja mit dem Echolot, was du fährst, diese Berge an. Und rund um diese Berge stehen meistens die Futterfische. Und unter den Futterfischen stehen natürlich die Räuber. Ne? Also wo kein Futterfisch ist, ist auch kein Räuber. Also kannst auch keinen Fisch fangen.
Mir fiel eben der Name nicht ein. Wir waren in der Nähe von Bergen in Nautnes. Nautnes, da haben wir einen schönen Lenk gefangen. Das ist auch übrigens der Fisch, der bei uns in unserer Angelsendung immer im Vorspann zu sehen ist, ne, den holen wir da gerade raus. Ja. Also ein sehr schöner Fisch, und da haben wir auch an so einem Gebirgssee geangelt. Und also Norwegen ist schon ein Traumrevier. Wir hatten das gesagt, du hast gesagt, die Ausrüstung ist wichtig. Wie ist das denn in der Planung so? Wie würdest du denn zum Beispiel die Anreise empfehlen? Es gibt Leute, die kommen im Auto, es gibt Leute mit der Fähre.
Guck mal, die Leute, die Zeit haben und die Landschaft genießen wollen, die setzen sich ins Auto. Weißt du, du hast ja die einfachste ist ja, du fährst mit der Fähre Kiel-Oslo. So, das ist die bekannteste. Dann bist du schon mal in Oslo und hast ein ganzes Stück Wegstrecke geschafft. Mhm. Aber du kannst auch, wenn du jetzt weiter unten im Süden oder nach Hytra willst, kannst du auch von Hirtshals die Schnellfähre nehmen, dann bist du in 3,5 Stunden in Norwegen und fährst dann gemütlich mit einer Übernachtung nach Norwegen hoch, weißt du. Und wie gesagt, und wenn du wenig Zeit hast, fliegst du. Ne? Ja. Also guck mal, ich fliege jetzt sehr viel, weil dann bist du nicht gleich vor Ort. Und dadurch bist du natürlich in der Mitnahme deines Gepäcks eingeschränkt. Und mittlerweile, Heinz, ist es wirklich so, ich habe hier gerade meine Tasche gepackt. Ich habe so eine kleine Bordtasche. Ich habe 2 oder 3 große Gummifische, mehrere kleine Gummifische. Das kannst du auch die Köder nehmen, die du sonst zum Zanderangeln nimmst, weißt du, allerdings mit schwereren Bleiköpfen. Mhm. 2, 3 schwere Pilger, ein paar leichte Pilger, vielleicht zum Seelachsangeln und Ähnlichem. Und das ist schon praktisch mein Angel-Equipment. Dann habe ich ein paar Ersatzwirbel, ein paar Sprengringe, eine Zange, ein Messer, das, was man noch dazu gebraucht. Und also wirklich, ich habe alles, was ich habe, Heinz, habe ich im kleinen Aktenkoffer. Das reicht aus. Wenn du jetzt nur gezielt auf Tiefsee angeln willst oder auf Rotbarsch angeln willst, dann nimmst du noch dementsprechend Vorfächer mit. Aber das ist alles nicht mehr. Du brauchst dich nicht mehr bis an die Zähne bewaffnen. Du musst vorher wissen, was du machst. Und wichtig ist, nicht am Grund runterhaken, dann freut sich nur der Händler. Und du reißt ab und du brauchst wirklich nicht am Grund fischen. Sobald du Grundkontakt hast, gleich den Köder ein bisschen höher drehen und immer die Wassersäule durchdrehen. Ob mit dem Pilger, ob mit dem Gummifisch oder was auch immer, dann fängst du auch deine Fische. Mhm. Und natürlich nicht irgendwo im Nirvana anhalten, sondern Untiefen suchen, Rinnen suchen, ufernah vielleicht sandige Flächen suchen, da fängst du deine Fische.
Ich habe hier übrigens, das haben wir damals gemacht, da ging es gerade los, ich habe so ein Kuchendiagramm, Fangstatistik Norwegen 1989, von 403 gefangenen Fischen. Hier, guck mal, Heinz, 128, 32%. Klaus, kennst du auch, mein Freund, ja. Apotheker aus Lübeck, 30%. Also damals, und dann ist interessant, wir haben so eine Statistik gehabt, was wir für hier gefangen haben. Hier, zum Beispiel haben wir am meisten gefangen, Makrelen haben wir am meisten gefangen.
Ja, das ist auch Köder, am einfachsten.
2 Meerforellen haben wir gefangen. Pollacks, hast du auch schon erzählt. Dorsche, Lippfische haben wir wenig gefangen. Also die Palette hat sich nicht verändert, aber was wir gesehen haben, zum Beispiel ganz unten in Trekte, sogar die Wolfsbarsche kommen nach Norwegen. Ne? Klimawandel, Wasser wird wärmer, die kommen immer weiter Richtung Norden. Ne?
Genau, die Dorsche weichen immer weiter aus. Heinz, das ist im Augenblick, was wir hatten. Im letzten Jahr haben wir auch so eine Reportage gemacht für eine neue Anlage und wir haben da Heilbutte gefangen, wir haben alles gefangen. Bloß wir wollten noch gerne einen kapitalen Dorsch fangen. Wir haben uns schwerer getan, einen großen kapitalen Dorsch zu fangen. Wir haben mehr Heilbutte gefangen und auch natürlich jede Menge Dorsche. Guck mal, das ist ja so, den Fisch, den du zu Hause essen willst, Heinz. Also ich persönlich nehme mir lieber einen 60 cm Dorsch, den ich verwerte für die Küche, als so 1,20 m Dorsch. Ne? Aber viele wollen natürlich gerade, was so der Trend geht ja immer noch größer, immer noch kapitaler. Also ich habe jetzt gerade, Heinz, wie du sagst, so Greenhorns, die dann in Norwegen machen, die sind zum Salztraum gereist, Heinz, ohne Ahnung, ohne was. Dann haben die reingekommen, haben keine Fische gefangen. Dann haben wir gesagt, Leute, ist gut, wenn ihr habt keinen Fisch, dann fangen wir für die Fische, die wir fangen können, ihr kriegen, aber müsst auch alle nehmen. Heinz, dann haben wir denen mal eine Kiste Seelachs vollgeknallt. Ne? Wenn du weißt, wie du Seelachs angeln kannst, was, die werden über großer Tiefe gefangen, die Seelachse verraten sich auf dem Echolot, da musst du gucken, was du, wo Futterfisch ist, wo geraubt wird und ähnliches, da kannst du deine Fische fangen. Was du, so haben wir den Leuten geholfen, ihre Fische mit nach Deutschland zu nehmen.
Ja, ihr seid ja gönnerhaft. Du. Übrigens, die Seelachse, es gab ja ein paar Jahre, wo die Seelachse auch bei uns in die Lübecker Bucht reingekommen sind. Da haben wir regelmäßig Seelachse gefangen. Das ging dann so ein paar Jahre so. Und nach 3, 4 Jahren waren die auch schon richtig kapital teilweise.
Ne? Ja, ja, und die sind alle weggefangen worden. Halt. Das Problem alle weg, ist ja, ne? Diese Seelachse können bei uns in der westlichen Ostsee nicht laichen, also konnten sich da nicht vermehren. Ich habe schon mal den Vorschlag gemacht, in Norwegen, wenn du das siehst, Heinz, das Wasser kocht. Da sind Milliarden von kleiner Seelachse. Da habe ich gesagt, das wollten die mal große Tankschiffe hinschicken, die absaugen, was wir uns in die Ostsee aussetzen. Die können sich da gut vermehren. Mhm. Das ist natürlich nur ein Wunschdenken.
Ja, Horst, du hast mir ja schon viele Geschichten von Norwegen erzählt. Du hast gesagt, du bist 6, 7 Mal in diesem Jahr in Norwegen. Wie sieht denn so ein Angeltag aus bei euch? Da wird es ja auch erstmal gar nicht dunkel. Du hast gesagt, du morgens früh, du bist derjenige, der vorne Kaffee kocht. Und wie sieht das aus? Naja, wann stehst du? Also wann geht's los?
Wir sind ja in der Regel, da sind wir immer zu viert. Also, nicht, also der Kameramann und dann jemand vor Ort und ich. Also jetzt in diesem Fall sind wir zu dritt oder zu viert. Ne, dann beziehen wir unsere Hütte, kaufen ein, beratschlagen, was wir für das Lebensmittel brauchen. Und in der Tagesablauf, da ich nicht weder kochen noch sonst was kann, stehe ich morgens als Erster auf, bereite Kaffee vor und räume in der Regel den Geschirrspüler aus. Den Geschirrspüler so laut, dass jeder in der Bude wach wird. Denn was so viele schlafen gerne etwas länger. Ich bin ein bisschen Frühaufsteher. Und dann fahren wir in der Regel dann um 8, 9 raus. Früher, Heinz, als ich noch jünger war, sind wir dann 16, 18 Stunden draußen geblieben. Was, und da hat sich keiner die Blöße gegeben, hat gesagt, lass uns mal rein, weil es ja nicht mehr dunkel wird. Mittlerweile sind wir alle vernünftiger geworden und haben unseren normalen Tagesablauf. Also wir fahren morgens raus, egal. Was zu viele richten sich ja auch nach der Tide, also ob Ebbe oder Flut, auflaufendes Wasser ist in der Regel fischreicher als ablaufendes Wasser. Aber wenn du den ganzen Tag auf dem Wasser bist, hast du ja meistens auch mal ablaufendes oder auflaufendes Wasser. Also wir fahren nach dem Frühstück raus, angeln bis abends, spätestens 18 Uhr, fahren dann wieder rein. Heinz, dann werden die Fische filetiert, sauber gemacht, vakuumiert oder in Folie eingewickelt, eingefroren und dann wird Essen zubereitet, dann wird noch ein kleiner Trink genommen und dann fängst du da eben todmüde ins Bett, was du stehst morgen wieder auf und so geht die ganze Woche vor sich hin, es sei denn, du hast mal einen Sturmtag und kommst nicht raus.
Also wir haben früher natürlich auch einen kleinen Schnaps mal getrunken und so, aber wir haben einen Skat gekloppt immer auf der Bude, ne?
Heinz, Skat spielen. Also ich hab immer ein Skatspiel dabei. Du findest kaum noch einen dritten Partner. Also die können alles Mögliche heute am Computer spielen, aber Skat spielen kann kaum noch jemand.
Eigentlich schade, ne? Ja, Horst, Norwegen ist ja so eine Faszination. Also es gibt ja viele Angelreviere weltweit, aber Norwegen zieht immer noch. Wir merken das ja oft auf den Messen, auf den Veranstaltungen, wo wir sind. Die Leute kommen zu uns, sie fragen dich, ist es boomt ohne Ende? Das hängt auch damit zusammen, es ist jetzt gerade ganz aktuell rausgekommen, dass zum Beispiel auch vorgeschlagen wird, dass man ein Fangverbot auch für Hering zum Beispiel einführen soll. Ganz aktuell, die Leute können kaum noch Fische fangen, Dorsch da darf man nicht mehr fangen, Hering ist in der Schwebe, die Leute gehen nach Norwegen, weil sie da noch in ausreichender Zahl große Fische fangen können.
Es ist tatsächlich so, Heinz, guck mal, dieser ganze Ostseetourismus mit den Angelkuttern, nicht, der ist ja komplett zusammengebrochen. Und die Leute, die gerne mal aufs Meer hinaus wollen, und dann, das ist, darum sage ich ja, was so, viele hatten ja Befürchtung, wenn die norwegische Regierung jetzt beschließt, also nicht nur 15 Kilo, sondern nur noch 10 Kilo oder 8 Kilo oder sowas alles, dass dann viele da nicht mehr das auf sich nehmen und nach Norwegen fahren. Aber sie haben ja keine Alternative. Wenn du gerne im Meer angeln willst und willst mal so mit einem Boot rausfahren aufs Meer, wo alles top organisiert ist, dann bist du auf Norwegen angewiesen. Oder du fährst oben nach Dänemark zum Gelben Riff, da hast du das Wetterrisiko, da fährst du mit einem kommerziellen Angelkutter raus. Oder das neueste Traumland für Angler ist Island. In Island kannst du natürlich, da hast du die Anreise ist etwas beschwerlicher, aber da ist der Fischbestand nicht so vielseitig wie in Norwegen. Da hast du 90% Dorsche, vielleicht mal ein Seelachs und in im Frühjahrsmonaten viele Steinbeißer. Also Norwegen, also ich gehe davon aus, Heinz, da wird jetzt natürlich einige geben, die rummaulen und sagen, ich darf nicht mehr 18 Kilo Fisch mitnehmen, 10 Kilo ist mir zu wenig. Die werden vielleicht wegbleiben, aber sie haben keine Alternative, wenn du diese Sehnsucht hast nach dem Sehnsuchtsland, da oben hoch zum Norden, weißt du, und das einmal miterlebt hast, Heinz, das ist einfach genial, weißt du, du bist auf dem, das Schöne ist ja, sobald du auf dem Meer bist, Heinz, ist dein Kopf leer, du denkst an nichts anderes, du bist nur noch auf die Fische fixiert oder unterhältst dich mit deinen Freunden und das ist diese Faszination, die unser Hobby ausmacht.
Das stimmt, Horst. Aber wie sieht es denn bei dir aus, wenn du in so einem schönen Lachsfluss stehst, an der Gaula oder Orkla und mit der Fliegenrute rumwedelst? Wie wäre das denn?
Ja, da würde ich mich gar nicht hinstellen, Heinz. Nee, weißt du, guck mal, ich meine, mittlerweile wird ja das Gros der Lachs ja auch nicht mit der Fliegenrute gefischt, sondern ganz banal wie früher mit dem Wurm oder mit einer Garnele oder mit dem Naturköder. Ich bewundere Leute, weißt du, die Ausdauer haben und mit der Lachsrute da ihrem Hobby frönen und ein Lachs an der Fliegenrute ist bestimmt ein Hochgenuss. Nee, aber auch das, Heinz, guck mal, mittlerweile, die Lachsbestände in den letzten Jahren wurden einige Flüsse in Norwegen komplett gesperrt, weil die irgendwelche Lachsläuse oder was ich was hatten, durften da keine Lachse mehr fangen. Dann war auch kein Lachsaufstieg da. Also das ist schwierig und das ist ja eine besondere Spezies, Heinz. Also diese Lachsangler sollen gerne ihren Eufen frönen. Durch jeder Angler, der nicht auf dem Meer ist, weißt du, der kann auch kein Fisch den wir entnehmen, weißt du, deswegen soll er seine Lachse angeln. Oder ich finde immer, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, weißt du, der eine angelt Forellen, der andere angelt Lachs, weißt du. Und ich, Heinz, ich liebe das, auf dem Kutter zu stehen, weißt du, und diese salzige Luft, weißt du, diese Spannung, weißt du, dieses Rausfahren und dann eben den Köder runterlassen, weißt du, und dann du weißt ja nie, was beißt, was, und wenn dann auf einmal die Bremse kreischt, was, und der Fisch eine Flucht macht, ne, das ist schon eine Faszination, das
Fesseln. Ist auch nicht ganz so warm wie auf Madagaskar, ne? Da hast du einen Sonnenstich gehabt, ne?
Ja, Heinz, ich friere lieber, als dass ich schwitze. Weißt du, und in Norwegen diese schöne, klare Luft. Weißt du, Heinz, und diese Natur. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel da am Salzstrand, bei guter Absicht, siehst du die Lofoten, die schneebedeckten Berge, dieses klare, schöne Wasser. Weißt du, das ist einfach, das, guck mal, das Schöne ist, Heinz, das sind ja nicht alles Angler, weißt du, aber wie viele Leute fahren nach Norwegen nur, weil sie ja die Natur genießen wollen. Nicht? Ich selber war so, mir könntest du eine Reise mit der Hurtigruten schenken, die würde ich nicht annehmen, Heinz. Wenn du ein Fjord kennst, kannst du alles. Aber da, weißt du, wenn du da oben bist, weißt du, da mit deinem Boot, weißt du, und natürlich die Wetterkarte, du musst das Wetter abwarten. Wir hatten letztes Jahr auch, weißt du, kam auf einmal Wind auf. Da musst du natürlich ein bisschen früher rechts, wenn du merkst, das Wetter schlägt um, dann musst du gleich wieder reinfahren. Und du weißt eben nie, was dich erwartet. Und wie gesagt, es gibt eben windgeschützte Reviere, es gibt Offshore-Reviere. Ich sage immer, Heinz, wenn du die Möglichkeit hast, bist in Norwegen, hast gutes Wetter und kannst Offshore fahren, die wirklich großen Fische werden alle Offshore gefangen.
Offshore heißt also draußen auf dem Meer. Aber mit einem Postschiff, so eine schöne Fjordtour mit Annegret zusammen, wäre das nicht was?
Heinz, ganz ehrlich, was du da... alles machen ja sehr viele. Die fahren ja, was du klapperst, wenn du diese norwegischen Häfen kennst, oben im Norden, Heinz. Das sind alles Brettergestelle, was du, das ist also wirklich nichts Schönes. Das gibt wirklich schöne Landschaften. Ja. Aber du hast jeden Tag einen neuen Hafen. Die Verpflegung auf diesen Postdampfern ist fantastisch. Du wirst auf so einer Reise vielleicht 5 Kilo zugenommen haben. Nicht? Und wenn du Pech hast, viele wollen ja gerne immer das Nordkap sehen. Das steht wieso meistens im Nebel. Wenn du da hinkommst, siehst du das nicht. Aber ich will den Leuten das nicht ausreden. Für mich wäre das nichts. Also absolut nicht.
Ja. Zum Schluss, Horst, vielleicht noch einen Satz. Was macht das Angelland Norwegen so besonders?
Naja, Heinz, einmal ist dieser unermessliche Fischreichtum, der noch da ist. Guck mal, wenn du jetzt nicht speziell unbedingt ein Heilbutt fangen wirst oder ähnliches, nur du bist mit deinen Kollegen da, wir haben jetzt sommertags, also wir haben Juli, August, da sind Makrelenschwärme ohne Ende. Du kannst Seelachse fangen, du kannst Dorsche fangen, weißt du, du bist einfach diese ganze Atmosphäre, das Gesamtpaket, Heinz. Du bist als Mann jetzt mit Gleichgesinnten unterwegs, da nörgelt keine Hausfrau, da quakt keiner, wenn du nicht abwäschst oder ähnliches.
Also bitte, Horst, bitte Beschwerden, ne, an uns, Homepage ndr.de/gute-raus. Horst meint das nicht so. Ne?
Nein, das ist einfach, Heinz, du lebst, das ist nochmal ein Abenteuer, was du lebst ungezwungen, du hast Urlaub, was du kannst machen, was du willst, was du, ob du dich rasierst oder morgens duschst oder nicht duschst, das ist alles dir selbst überlassen, weißt du, du hast keine Zwänge und fährst mit Gleichgesinnten raus, mit denen du dich verstehst, unterhalten kannst, weißt du, und haben alle den gleichen Vogel.
Genau. Das Einzige, was Horst noch fehlt, ist der dritte Mann, Horst.
Zum Skatspiel, ja.
So sieht das aus. Ja, Horst, interessantes Gespräch mit dir. Norwegen macht süchtig und besucht uns gerne mal auf der Messe. Wir werden auch in Berlin wieder sein, auf der großen Messe. Und wir geben euch gerne Tipps. Oder wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf ndr.de/route-raus. Da gibt es ein Kontaktformular. Und hört wieder rein, wenn es heißt...
Route raus.
Der Spaß...
beginnt.
Dankeschön.
Tja, diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und da findet ihr auch ganz tolle Krimi-Podcasts. Hört doch mal rein, das ist wirklich Kino fürs Ohr.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de/mv und in der ARD-Audiothek.